Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu unserer Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie bei uns wieder mit dabei sind. Ich freue mich, Sie in der kommenden Stunde ein wenig begleiten zu dürfen. Gibt es ein Grundgesetz des Lebens, durch dessen Befolgung das Leben gelingt? Nicht nur Christen, aber insbesondere auch diese behaupten, ja, das gibt es. Wenn man sich aufmerksam umschaut, dann wird man überall feststellen, das Grundgesetz des Lebens ist die Liebe, sei sie geordnet, sei sie ungeordnet. Christen unterscheiden den Liebesgedanken in drei Gestalten, die zuinnerst miteinander verwoben sind: Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe. Wenn diese drei Gestalten der Liebe sinnvoll ineinander greifen, dann kann das Leben gelingen. Leben ist Lieben. Gelingt die Verknüpfung der drei nicht, bleibt sie unvollständig. So gelingt auch das Leben nicht, es bleibt unvollkommen und es kommt zu Fehlformen der Liebe. Jesus Christus selbst hat das sogenannte Doppelgebot der Liebe, also liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, zum Kerngebot erklärt und gesagt, wem die Erfüllung dieses Gebotes gelingt, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Man könnte auch sagen, der hat eigentlich kapiert, was ich meine. Nicht zuletzt lehrt der Dreiklang aus Selbst, Nächsten und Gottesliebe eine sehr wesentliche Eigenschaft der Liebe, dass sie zunächst immer von außen kommt. Das heißt, die gespendete Liebe ist ihrem Wesen nach Antwort auf eine geschenkte Liebe. Von all dem haben wir ausführlich in einem ersten Teil über die Liebe und deren theologische Grundlagen gehört. Heute im zweiten Teil soll es um das Praktische, sozusagen ans Eingemachte gehen. Wir sprechen heute über die Liebe im Lebensvollzug. Und auch heute ist dazu bei uns zu Gast Professor Dr. Manfred Balkenhol, emeritierter Systematiker und Moraltheologe an der Universität Osnabrück. Grüß Gott, Herr Professor Balkenhol.
Grüß Gott, Herr Dornis, ich begrüße Sie.
Ich darf Sie, Herr Professor, all denjenigen Hörerinnen und Hörern nochmal vorstellen, die Sie bei Credo noch nicht gehört haben. Sie sind Jahrgang 1936 in Arnsberg in Westfalen geboren. Sie haben Theologie, Psychologie, Philosophie, Pädagogik, Germanistik und Geschichte in Münster studiert und waren seit 1976 Professor für systematische Theologie und Moraltheologie an der Universität Osnabrück. Herr Professor Balkenhol, wir werden heute ausführlich über die Liebe im Lebensvollzug sprechen, das heißt über das Leben, über persönliches Leben, individuelles Leben. Da stellt sich die Frage, kann man da überhaupt etwas Allgemeines aussagen oder müsste man sich nicht doch vielmehr von Einzelfall zu Einzelfall durch das Thema arbeiten?
Ja, natürlich ist das Lieben des Menschen immer ein Leben in Einzelfällen, das ist ganz klar. Aber es gibt ja doch Gemeinsamkeiten aufgrund von Erfahrungsforschungen. Ich sage Erfahrungsforschungen. Und wenn der berühmte Arzt aus der Renaissance, der Arzt Paracelsus, gesagt hat, die Liebe ist die beste Arznei, dann war das eine Aussage, die aufgrund seiner Erfahrungsforschung gemacht werden konnte. Er ist gefragt worden nach der besten Arznei, gerade er, der ja auch Arznei entwickelt hat und in seiner Zeit sehr fortschrittlich war. Er ist gefragt worden, was denn die beste Arznei sei. Er sagte, die Liebe ist die beste Arznei. Das war seine Erfahrung. Und wir können eine ganze Reihe von gemeinsamen, allen Menschen eigenen Verhaltensweisen. Auch die Liebe ist ja allen Menschen eigen. Es ist nicht so, dass der eine Mensch fähig wäre zu lieben, ein anderer nicht. Der Mensch liebt, weil er Mensch ist. Und insofern sage ich, es gibt menschenkundige Erfahrungsforschung, aufgrund deren wir auch einige gültige Aussagen können.
Herzlichen Dank. Nun aber zunächst zu Ihrem Vortrag, Herr Professor, bitte sehr.
Ja, danke schön, Herr Dornis. Wenn wir vielleicht bei dem Gedanken bleiben, den Sie eben gebracht haben und die Frage, die Sie gestellt haben. Ihre Fragen haben das ja in sich, das muss ich schon sagen. Ich hatte Paracelsus genannt, der in einem einzigen Wort diese Lebenserfahrung deutlich machte. Die Liebe ist die beste Arznei. Was ist Liebe? Man kann sie kaum definieren. Alle Definitionen sind im Grunde Tautologien. Das wusste schon der große Moraltheologe des 19. Jahrhunderts, Franz Xaver Linsenmann, der sich eingehend mit dem lieben Können des Menschen befasst hat. Alle Definitionen sind doch im Grunde Tautologie, das wusste er. Aber wir wissen auch, die Liebe ist die eigentliche Grundkraft im Menschen und sie ist die eigentliche Brücke der Kommunikation. Wenn Liebe vorhanden ist, dann ist eine Kommunikation möglich. Sonst nicht so recht. Wenn menschliche Begegnungen und Beziehungen von Liebe getragen sind, dann ist der Mensch glücklich und zufrieden. Wenn umgekehrt das Beziehungsgeflecht, das Beziehungsgefüge lieblos verhärtet oder wenn gar Hass und Gehässigkeiten aufkommen, dann geht der Mensch nicht nur in seinen Werde- und Reifungsprozess zurück, sondern der Sinn des Lebens wird verloren gehen und Anfälligkeiten sogar für Erkrankungen werden nach aller Erfahrung des Lebens zunehmen. Das wusste bereits Paracelsus. Und heute wissen es auch wieder Ärzte. Die sagen, dass das Anwachsen der Neurosen, die zahlenmäßige Zunahme auch hysterischer und neurotoider Strukturen, haben tatsächlich Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, Erzieher und Seelsorger in der Vermutung bestärkt, dass die gegenwärtige Not des heutigen Menschen in erster Linie und ursprünglich eine Liebesnot ist. Darüber hinaus haben zahlreiche Untersuchungen und menschenkundige Beobachtungen, ich sagte eben menschenkundige Erfahrungsforschungen, Aufschluss darüber gegeben, dass in vielen Fällen von Erkrankungen, aber auch von Lebensuntüchtigkeit, Lebensüberdruss und Gemeinschaftsunfähigkeit ein unverkennbarer Verlust an personaler Liebe die tiefere Ursache war. Das eben ist das, was ich mit menschenkundiger Erfahrungsforschung meinte. Dass man also forscht, was hinter Erkrankungen, hinter Lebensuntüchtigkeit, hinter dem Lebensüberdruss und hinter der Gemeinschaftsunfähigkeit steht. Häufig ist zu beobachten, dass ganze Reihen von Therapien im klinischen Bereich bei vielen Kranken höchstens eine vorübergehende Beseitigung von körperlichen Symptomen, nicht aber eine dauerhafte Heilung der Krankheit erreichen konnte. Oftmals werden auch solche Heilungen bewirkt, bei denen aber bei näherem Zusehen nur die Symptome niedergedrückt, die dann an anderer Stelle, oft an gar nicht vermuteter Stelle wieder auftauchen. Also Symptomverlagerungen, dass sie stattfinden, die aber eigentlich keine Heilungen sind. Viele Befunde dieser Art ließen annehmen, dass die eigentlichen Krankheitsursachen auf sehr häufig auf seelischem Gebiet liegt, wobei die feststellbaren körperlichen Funktionsstörungen den Charakter von Symptomen haben, also auf etwas hindeuten. In eben der Deutung von Krankheitssymptomen kann man immer wieder auf Fehlentwicklungen und Fehlhaltungen, die in einer fehlgeleiteten Liebe zu sich selbst, zum mitmenschlichen Du oder näher hin zu Gott ihren Ursprung haben. Eine Besserung des gesamtmenschlichen Befindens, ja ein Zurückgehen und Schwinden der körperlichen Krankheitssymptome, konnte dann erreicht werden, wenn ebenfalls die Desorientierung in dem Liebesstreben ein Ende finden konnte. Wofür der Ahnherr Paracelsus, den wir eben gehört hatten, schon einen Blick hatte, das wird heute ganz offenkundig. Die geordnete Liebe ist einerseits die Voraussetzung für ein gesundes menschliches Leben und hat andererseits hohe heilende Bedeutung. Heilende Bedeutung im umfassenden Sinne des Wortes. Es gibt seelische Wunden, es gibt körperliche Wunden. Insgesamt hat die Liebe hohe heilende Bedeutung. Prophylaxe und Therapie, also Vorbeugung und Heilung, sind von der geordneten Liebe des Menschen direkt abhängig. Diese Erkenntnis beschränkt sich nicht nur auf den pflegerischen und medizinischen Sektor, sondern hat auch revolutionierende Auswirkungen auf viele andere Bereiche des menschlichen Lebens, etwa auf Erziehung, auf Seelsorge, auf Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Heilpädagogik, um nur einige Disziplinen zu nennen. Wir sind immer noch bei der Beantwortung der Frage, was ist Liebe, obwohl wir wissen, wir können sie definitorisch nicht beantworten, diese Frage. Alle Definitionen sind Tautologien. Aber wir können dennoch sagen, die Liebe ist eine Haltung, die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das eigene Selbstwertgefühl eines Menschen auswirkt. Liebe verändert. Liebe verändert die Atmosphäre in mitmenschlicher Hinsicht, als auch das eigene Leben. Wenn Menschen zusammen sind und das Zusammensein ist von Liebe getragen, dann ist das eine andere Atmosphäre, als wenn das Gegenteil der Fall wäre. Darum sage ich, die Liebe verändert die Atmosphäre in mitmenschlicher Hinsicht als auch das eigene Leben. Die Liebe befähigt, sie befähigt dazu, einen Mitmenschen anzunehmen und ihn zu verstehen. Die Liebe ermächtigt, sie übt Macht aus, sie ermächtigt dazu, einen Menschen zu akzeptieren, so wie er ist, mit allen seinen Fähigkeiten, mit seinen Fehlern, auch mit seinen Gebrechen, auch mit seinen Leiden und Krankheiten. Sie ist geduldig. Sie hat eine heilende und helfende Wirkung. Die liebende Haltung wird unbewusst erspürt, intuiert durch eine psychische Induktion. Die tiefste und umfassendste Aussage über die Liebe, die es in der gesamten Weltliteratur überhaupt gibt, finden wir tatsächlich beim Apostel Paulus, in dem sogenannten Hohen Lied der Liebe. In diesem Kapitel, welches wir Hohes Lied der Liebe nennen, wir haben auch ein Hohes Lied der Liebe im Alten Testament, aber auch beim Apostel Paulus, welches wir ebenfalls das Hohe Lied der Liebe nennen. Dort heißt es hier bei Paulus, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Und weiter in diesem Text heißt es, immer noch Paulus, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf und so weiter. Da muss man langsam lesen, um es wirklich aufzunehmen. Es heißt hier tatsächlich, sie, also die Liebe, erträgt alles. Das ist ja doch ein unerhörtes Wort. Das ist geradezu anti-emanzipatorisch, möchte ich sagen. Die Liebe, sie erträgt alles. Was hier beschrieben wird, sind keine Definitionen. Ich sagte ja, man kann nicht definieren, was Liebe ist. Und Paulus definiert auch nicht, was Liebe ist. Und wenn er eingangs sagt, und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. was wir hier beim, was hier beschrieben wird, beim heiligen Apostel Paulus, sind die aus der Erfahrung gesammelten Wirkungen jener Macht, die wir Liebe nennen. Die Notwendigkeit der Liebe für das Gelingen des Lebens, ich greife daher den Gedanken nochmal auf, den wir am Anfang gehört hatten, die Notwendigkeit der Liebe für das Gelingen des Lebens kommt in dem von Jesus selbst ausgesprochenen Hauptgebot des Christentums ebenfalls unvergleichlich zum Ausdruck. Und daher darf ich dieses Hauptgebot auch nochmal zitieren. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Das ist das Wichtigste. Und das erste Gebot, ebenso wichtig ist das zweite, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. In diesem Hauptgebot Jesu gibt es auch keine Definition von Liebe, sondern hier wird gesagt, mit welchen Kräften der Mensch lieben soll. Mit dem ganzen Herzen, eine Herzensangelegenheit. Das ist auch ein Gedanke des heiligen Augustinus, der immer wieder das Bibelwort zitiert hat, ausgegossen ist die Liebe Gottes in unsere Herzen. Denken wir an den Evangelisten Johannes. Und zu Recht wird das Christentum als Religion der Liebe bezeichnet, weil die Liebe zu sich, zum mitmenschlichen Du und zu Gott die eigentliche Mitte des Christen ausmacht. Man könnte jetzt aufgrund unserer Einsichten auch schon weiter sagen, es macht tatsächlich die Gesundheit des Menschen aus, die leibliche und geistige und seelische Gesundheit. Aber auch andere Religionsgemeinschaften empfinden und erkennen in der Liebe einen hohen Wert. Auch viele Menschen, die sich nicht religiös gebunden fühlen sich der Liebe zum Mitmenschen verpflichtet, auch wenn sie nicht mehr wissen, wo die eigentlichen Ursprünge der Liebe sind. Und wir wissen auch Folgendes noch. Liebeserweise, die in frühen Lebensstadien vorenthalten werden, also berechtigte Erwartungen und Forderungen, diese Liebeserweise fordert der Mensch im späteren Lebensprozess nach. Diese personal-sozial orientierte Sicht bestätigt sich immer wieder, wenn bei Ausfallerscheinungen, bei Fehlentwicklungen menschlichen Lebens exzessiv Nachforderungen das Leben der so Betroffenen kennzeichnen und belasten. In den Symptomen des Missbrauchs von Genussmitteln, aber auch durch entartetes Erwerbs- und Besitzstreben, durch fehlgeleitetes Streben nach Geltung und Macht, sowie in den zahlreichen Formen von Vermissenheit und Verzweiflung, verbirgt sich das indirekte Suchen und Fragen nach Beziehungspersonen, die mehr unbewusst als bewusst angegangen werden. Und das Defizit an Liebe versucht man dadurch durch verstehenden Beistand auszugleichen. Auch die Fähigkeit bzw. die mangelnde Bereitschaft zum Frieden, das ist heute ein großes Thema, sind als personalsoziale Vorgänge ebenfalls abhängig von der Entfaltung dieser Uranlagen. Die Liebe ist die wichtigste Uranlage im Menschen. Hoffen und Glauben sind ebenfalls Uranlagen und sie gehören zusammen. Mangelnde Friedensbereitschaft bis hin zur Streitsucht und Streitlust, das kennen wir doch heute. Solche mangelnde Friedensbereitschaft, solche mangelnde Liebesbereitschaft, die äußern sich zunächst im Gefühl als Regungen des gestörten und beeinträchtigten Selbstwertgefühls. Diese primären Gefühlsregungen wirken dann auf das Empfinden, auf die Strebungen, auf Intellekt und Wollen. Innerer Unfriede, der dann kommt, innerer Unfriede zeigt sich zuallererst im Gemüt. Das Gemüt ist der Inbegriff des Zumuteseins. Auch der Inbegriff des Mutes. Wir sprechen von mutlos, Unmut, aber auch Anmut. Zuallererst zeigen sich diese mangelnde Friedensbereitschaft, auch mangelnde Liebesbereitschaft im Gemüt. Oftmals aus Trauer über das faktische oder vermeintliche Benachteiligtsein der eigenen Person, über Bevorzugungen oder bessere Lebensbedingungen anderer oder der Mitmenschen allgemein. Im Intellekt, der Intellekt ist auch beteiligt, aber im Intellekt werden die Gründe für das eigenpersönliche Zurückgesetztsein erforscht. Im Bereich der Strebungen äußert sich Unfriede, meist verbunden mit Neid, als verschwommenes Verlangen nach einem Ausgleich zugunsten der eigenen Person. Im Wollen entstehen konkrete Pläne und Anstrengungen, die dann aufgrund der Personaldefizite, meist neurotoider und hysteroider Art, im Streit ausarten. Die Nachforderungen im Leben der Betroffenen werden immer exzessiver, wenn die unbewusst angeforderte Hilfeleistung versagt bleibt. Man muss die Entfaltung der menschlichen Liebeskräfte stets als Prozess der personalen Reifung betrachten. In diesem Sinne müssen die Aufbauelemente gesehen und anerkannt werden, damit der Lebenssinn gefunden wird. Handelt es sich beim Kleinkind primär um ein luststrebiges Lieben, so werden zur Zeit der Pubertät und der Adoleszenz die Erfahrungen des Glückes und der Beglückung unbewusst erwartet und bestrebt. Die altersgemäße Entfaltung der Liebe im Leben des jungen Menschen ist identisch mit der ebenfalls altersgemäßen Wandlung, wobei die Bedeutung der psychischen Bindung und Entbindung nicht gering bewertet werden darf. Es geht um die Ausweitung des Freiheitsraumes, um in Begegnungen und Beziehungen personale Verantwortung in Freiheit übernehmen zu können. Darin liegt das beglückende Element jugendlicher Liebe, der Eros-Liebe, wie Thomas von Aquin diese Formen der Liebe nennt, dass diese mit personaler Freiheit verbundene Erfahrung gelingen kann. Denn die innere Freiheit ist auf ein Du und auf ein Wir intendiert. Wir sprachen ja am Anfang von der Kommunikation. Diese relationale Freiheit fordert geradezu das Offensein für den Mitmenschen, das Miteinander und Füreinander. Ohne Begegnungen und Beziehungen ist gegenseitiges Geben und Nehmen nicht möglich. Und es gibt auch noch die Entfaltung der überwiegend geistigen Liebe, wie Thomas von Aquin sie nennt, wie sie in den Schriften des Neuen Testamentes und insbesondere in den Aussagen Jesu gemeint ist. Es handelt sich bei dieser Entfaltung keineswegs um eine von den Kräften des Liebens im Kindes- und Jugendalter abgelöste oder abtrennbare oder isolierte Form des Liebens. Das sind alles lediglich Teilaspekte. Es gibt eine reifende und gereifte Liebe, die ihre Orientierung auf das letzte Ziel, nämlich auf Gott hin hat. In gleicher Weise, wie auch auf den Menschen hin. Dafür muss der Freiheitsraum im Lebensprozess des Menschen ausgeweitet werden und der Freiheitsraum für Gott und für die Menschen ist nur in der Theoriebildung voneinander zu trennen. Beide Aspekte gehören untrennbar zusammen. Wo auf der einen Seite eine Störung oder Blockierung vorliegt, zeigt sich in unmittelbarer Entsprechung eine Desintegration auf der anderen Seite. Vorurteilsfreie Betrachtungen der Lebenswege berühmter Zweifler und Atheisten erhärten diese Tatbestände vollends. Nur über die Selbsterfahrung des Kindschaftsgefühls, also des Angenommenseins, des Erlebens von Liebe, ist die Möglichkeit gegeben, Menschen zu lieben und Gott in seiner Güte und Liebe intuitiv zu erfahren. Die von jedem Christen geforderte Gottes- und Menschenliebe ist ohne den natürlichen Prozess des Sich-Erkennens, des Sich-Annehmens und Sich-Wandelns nicht möglich. Damit wird unter einem anderen Aspekt ausgesagt, die Selbstentfaltung ist für das Werden der Liebesfähigkeit unentbehrlich. Und in der Bemühung um die dreifache Liebe liegt letztlich der Sinn des Lebens. Wandlung, Bekehrung und Umkehr des Menschen, wie sie im Neuen Testament immer wieder angesprochen werden, sind hier ebenfalls gemeint. Das Voranschreiten im Liebesstreben, diese Aufbauordnung kann nicht allein mit den Kräften des Verstandes und des Willens erreicht werden, hatten wir eben schon erwähnt. Wille und Verstand können Liebe nicht herbeiführen. Wille und Verstand können befehlen, solche Verhaltensweisen zu erbringen, die als Erweise von Liebe gelten können und sollen. Zur Liebe selbst gehört weitaus mehr. Es hat Literatur gegeben früher, da stand drin, dass Liebe eine Angelegenheit des Willens sei. Der Wille kann Liebe nicht herbeiführen, wenn die Liebe nicht vorhanden ist. Der Wille kann Liebe nicht einmal beseitigen, wenn sie vorhanden ist. Wenn der Mensch von einer Liebe ergriffen wird, dann kriegt er die mit dem Verstand und mit dem Willen nicht einmal weg. Geschweige denn, dass Wille und Verstand Liebe herbeiführen können. Das ist doch gar nicht die Aufgabe des Willens und des Verstandes im Leben des Menschen. Denn ein ganz großes Missverständnis, wer das immer noch meint. Wille und Verstand können befehlen, solche Verhaltensweisen zu erbringen, die als Erweise von Liebe gelten können und sollen. Um Liebe selbst geschehen zu lassen und hervorbringen zu können, müssen zusammen mit Verstandes Einsicht und Willensentschluss ebenfalls Empfindungseindruck, der Antrieb, der Bewegungsantrieb, sowie insbesondere Gewissen und Gemüt, von dem wir eben sprachen, ausgewogen entfaltet sein und in Einheit zusammenwirken. Wenn nur eines der Kräftefelder der Person, zum Beispiel Verstand und Wille, die Herrschaft über den Menschen gewinnen, dann ist die Fähigkeit zum Lieben bereits erschwert. Umgekehrt ist der Mensch erst bei personengemäßer Entfaltung seiner von Gott geschenkten Kräfte für die Liebe zu sich selbst, zum mitmenschlichen Du und zu Gott hin vorbereitet. Und wenn wir noch einmal an die Worte Jesu denken, den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus dem ganzen Herzen, aus der inneren Mitte des Menschen heraus, aus der eigentlichen Mitte heraus, soll der Mensch lieben. Nicht etwa mit Verstand und Wille, damit kann er nicht lieben. Verstand und Wille haben eine große Bedeutung im Leben des Menschen. Der Verstand erhält, er bringt Licht. Der Wille hat auch eine große Bedeutung. Der Wille belebt, zeigt auch Wege auf. Aber Wille und Verstand allein können Liebe nicht herbeiführen. Das steht ja sehr deutlich in dem Hauptgebot des Christen drin. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem Ganzen, mit allen deinen Kräften. Mit deinem ganzen Herzen. Das müssen wir schon ernst nehmen. Das ist schon wichtig, dass man das sieht. Und der Mensch hat nicht nur die Möglichkeit, in seiner Liebe zu sich, dem Mitmenschen zu Gott zu wachsen, sondern er hat ebenfalls die erschreckende Fähigkeit, sage ich, sein Liebesstreben in die Irre gehen zu lassen. Das ist übrigens das Kennzeichen jeder Sünde und zugleich ein Zeichen für den Sinnverlust des Daseins. Das ist das Kennzeichen jeder Sünde ist, das Liebesstreben in die Irre gehen soll. Das ist übrigens ein Gedanke ebenfalls von Thomas von Aquin, den ich eben schon genannt habe.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendung Credo, der Glaube der Kirche. Heute bei uns zu Gast Professor Dr. Manfred Balkenhol aus Osnabrück. Er spricht im zweiten Teil seiner Reihe zur Liebe heute über die Liebe im Lebensvollzug. Nachdem wir gehört haben, dass es für die Liebe eigentlich keine Definition gibt, so kann man doch sagen, dass sie die eigentliche Brücke der Kommunikation ist. Sie verändert die Atmosphäre, sie ermächtigt, sie übt Macht aus durch ihre heilende Wirkung. Sie hört, wie der Apostel Paulus sagt, niemals auf. In unserer Entwicklung, in der menschlichen Entwicklung erleben wir immer wieder die Phasen altersgemäßer Liebeserfahrung und in diesen Erfahrungen erleben wir auch, dass die personale Freiheit immer relationale Freiheit ist. Das heißt, die Erfahrung der Ausweitung des Freiheitsraumes ist eine Glückserfahrung, die darauf beruht, dass sie auf ein Du, auf ein Wir hin intendiert ist. Die Liebe, im christlichen Sinne verstanden als Einheit von Gottes- und Menschenliebe, ist nicht möglich, ohne dass sich erkennen, sich annehmen, sich wandeln. Ohne die Selbstentfaltung ist das Werden der Liebesfähigkeit nicht möglich. Dabei können unsere beiden Grundkräfte, Wille und Verstand, ein mögliches Verhalten befehlen, das vielleicht nach Liebe aussieht, aber die Liebe selbst können sie nicht befehlen, können sie nicht hervorbringen. Jesus Christus sagt, aus der inneren Mitte heraus sollst du lieben, von ganzem Herzen sollst du lieben. Verstand und Wille können das nicht leisten. Das kann nur die innerste Mitte des Menschen, wobei der Mensch die erschreckende Fähigkeit hat, seine Liebe in die Irre gehen zu lassen. Hören wir nun den zweiten Teil Ihres Vortrags, Herr Professor Balkenhol.
Ja, wir hatten gesagt, die Erscheinungsformen der desorientierten dreifachen Liebe hat es zu allen Zeiten gegeben. Zu den vielen Formen der Liebe zählen ganz konkret zunächst einmal der Hass gegen Gott und gegen Menschen. Der Hass ist der Liebe diametral entgegengesetzt. Aber auch die Formen des verborgenen Hasses gegen sich selbst. Der Hass gegen sich selbst ist meistenteils verborgen. Dann ist auch noch, zu den Fehlformen zählt auch noch, die von Thomas von Aquin genannte Akedia, so nennt er, eine Fehlform der Gottesliebe. Und er kennzeichnet diese, das ist ein griechisches Wort, er kennzeichnet sie als Traurigkeit des Menschen über das Angerufen und Berufensein von Gott. Dem Menschen in der Akedia, wie Thomas von Aquin sagt, fehlt die Freude am Geistigen, am Göttlichen, da es zu wenig greifbar ist. Die Interessensperspektive dieser sogenannten Akedia beschränkt sich auf die vitale Stufe der Grundstrebungen und zwar auf die Sachgüter des kaptativen und des retentiven Erwerbs- und Besitzstrebens, auf die Werte des lustbringenden Geltungs- und Machtstrebens, sowie auf die ebenfalls lustbereitenden Güter des leidbetonten biophysischen Genusses. Das Sensorium für höhere Werte wie Schönheit, Verehrung, Freundschaft, Freiheit sowie Verantwortung sind eben bei dieser, wie Thomas sie nennt, Akedia nicht geweckt oder nicht hinreichend entfaltet worden. Zu den Fehlformen der Liebe zählt ebenfalls die sentimentale Schwärmerei als mögliche Fehlform der Gottesliebe. Was das Leben der Menschen heute besonders anschaulich belastet, sind Gehässigkeiten und Hass in sämtlichen Lebensbereichen. Die häufig gerühmte zivilisierte Gesellschaft heute ist nicht gleichbedeutend mit humaner Gesellschaft. Zivilisation, von lateinisch civis Bürger herkommt, wird lexikalisch und im allgemeinen Verständnis als höhere Gesinnung, einst im Gegensatz zur Barbarei oder als verfeinerte Lebensweise verstanden. Zivilisation wird aber meistens mit Kultur gleichgesetzt, namentlich unter angloamerikanischem Einfluss. Kultur aber als Inbegriff aller menschlichen Bemühungen um die Bewältigung der Natur sowie um die Regelung der zwischenmenschlichen Verhältnisse und um die leibliche und geistig-seelische Entfaltung des Menschen kommt ebenfalls aus dem Lateinischen und zwar von Kultus. Kultus aber heißt Pflege. Pflege ist aber ohne Liebe nicht möglich. Von höherer Gesinnung und Lebensweise, erst recht von Pflege, kann keine Rede mehr sein, wenn wir uns in derzeitiger zivilisierter Gesellschaft in Deutschland jährlich mehr als 1000 Rauschgifttote und täglich ca. 1000 Abtreibungen pro Arbeitstag leisten. Nur um einige Beispiele zu nennen. Unsere Gesellschaft, die sich zivilisiert nennt, ist durch Beschaffungs- und Wegwerfmentalität gekennzeichnet, die sich längst auf den Bereich des menschlichen Lebens ausgedehnt hat. Achtung und Respekt gegenüber dem mitmenschlichen Du, die Überzeugung von der Würde der menschlichen Person treten immer seltener hervor. Kultur des Todes hat sie breit gemacht, wie der verstorbene Papst wiederholt sagte. Was wir brauchen, ist eine Kultur des Lebens. Wenn nun die Frage nach Gehässigkeiten und Hass in unserer zivilisierten Gesellschaft gestellt wird, dann besteht die Gefahr, dass angesichts bewusster und gewollter Merzungen menschlichen Lebens etwa, die zweifelsohne eine der Spitzen der Inhumanitäten darstellen, Hass und Gehässigkeiten entweder als nebensächliche Erscheinungsformen oder dass sie verharmlost werden. Das wäre aber höchst gefährlich. Denn Gehässigkeit und Hass sind eigentlich keine Randerscheinungen des menschlichen Lebens, sondern sie vergiften mitmenschliche Beziehungen grundsätzlich. Und sie sind Anlässe für verbale und tätliche Auseinandersetzungen und Ausschreitungen. Wenn wir die konkreten Erscheinungsformen der Gehässigkeiten betrachten, dann haben wir einmal familiäre Streitigkeiten, die heute zunehmen, berufliche Kämpfe bis auf Messerschneide, nachbarliche Kleinkriege, Gehässigkeiten und Streit in Schule und Ausbildung, vor allem aber auch in Politik und in der Wirtschaft. Mit diesen Erscheinungsformen verbunden sind häufig unangemessene Dominanzansprüche, Herrschsucht, Neigung zu Schikanen, gewollte, aber auch ungewollte, weil unbewusste Aggressionen. Es liegt nicht selten die Tendenz der Schädigung des anderen zugrunde, an deren Anblick man sich weidet. Im eigentlich ausgeprägten Hass, einer Höchststeigerung von Gehässigkeiten, liegt sogar die Tendenz zugrunde, den anderen zu vernichten. In Gehässigkeiten und Hass zusammen schwingt ein Protest gegen die Tatsache mit, dass eine Wirklichkeit besteht, mit der der Hassende nicht einverstanden ist. Im Gegensatz zum bejahenden und fördernden Streben in der Liebe des Wohlwollens, Amor Benevolentiae, sagt Thomas, kommt in der Gehässigkeit der Anspruch auf Einzigartigkeit und Alleingültigkeit der eigenen Person zum Ausdruck. Dadurch wird die Annahme des Gehässigen genährt, dass er durch das Dasein und das So-Sein des jeweiligen Gegenübers wesentlich beeinträchtigt wird. Unbewusst steht der Gehässige unter der Wirkung eben dieses Wahnes, unter einer Furcht, vor der sein Dasein beherrscht wird. Hier wird bereits deutlich, dass in Hass und Gehässigkeit immer noch Liebe vorhanden ist. Es ist allerdings eine nicht geordnete Liebe zur eigenen Person, die den Gehässigen, eine nicht geordnete Liebe zur eigenen Person, die den Gehässigen mit sich selbst und daher auch gegen andere kämpfen lässt. Wer gegen andere kämpft, er kämpft zunächst mal in sich selbst. Ich sprach eben von den verborgenen Ursprüngen des Selbsthasses. Bevor andere gehasst werden, gibt es Tendenzen des Eigenhasses. Gehässigkeiten richten sich seltener gegen faktische, häufiger jedoch gegen vermeintliche Bedrohungen und gegen Bedroher, gegen vermeintliche Bedroher. Mehr unbewusst als bewusst besteht die Gefahr, die so übermächtig empfunden und allbeherrschend wird, dass die Abwehr durch Gehässigkeiten oder entsprechend gesteigert im Hass einsetzt. Wir wollen gleich noch einige Gedanken dazu hören, um das Thema abzuschließen.
Credo, der Glaube der Kirche hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Die Liebe, der zweite Teil im Lebensvollzug. Zu Gast bei uns ist Professor Dr. Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Im zweiten Teil seines Vortrages heute Abend ging es um eine besondere Fehlform der Liebe, nämlich den Hass, die Gehässigkeit, die überall zu bemerken ist, in der Familie, in beruflichen Kämpfen, in der Nachbarschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, wo auch immer. Der Hass beruht auf einem Anspruch auf Einzigartigkeit. Ihm liegt ein Alleingültigkeitsanspruch zugrunde. Und die Unordnung, die ungeordnete Liebe, die dahinter steht, ist nicht nur auf die anderen gerichtet, sondern sie ist ungeordnet auch in Hinsicht auf die eigene Person. Darauf beruht auch eine wesentliche weitere Eigenschaft des Hasses, nämlich dass er seltener gegen faktische, sondern gegen vermeintliche Bedrohungen gerichtet ist.
Ja, danke schön, Herr Dornius. Hass und Gehässigkeiten sind Hilferufe. Das Gegenteil von Hass und Gehässigkeit sind Liebe und wohlwollende Zuneigung, sorgendes Bemühen um den Mitmenschen. Gehässigkeiten und Hass aber sind keine primären Größen, Sie entwickeln sich dann, wenn Lieben und Geliebtwerden nicht personengemäß entfaltet werden konnten. Zusammenfassend kann man sagen, Gehässigkeit und Hass liegen folgende Fakten zugrunde. Das Gefühl, nicht geachtet und anerkannt zu werden. Weiterhin Misstrauen gegenüber sich selbst und anderen. Innerseelische Heimatlosigkeit und Ziellosigkeit. Vor allem aber das Gefühl der Beeinträchtigung, des Vernachlässigtseins oder des Zurückgesetztwerdens. Demzufolge liegt jeglicher Gehässigkeit und jeglichem Hass, indirektes Fragen, indirektes Bitten um Anerkennung der Person, mehr noch, indirektes Betteln um liebende Zuwendung zugrunde. Was an seelischen Defiziten vorhanden ist, wird durch die Erscheinungsformen der Gehässigkeiten und des Hasses aufzuholen versucht. Daher erweisen sich bei näherem Zusehen Hass und Gehässigkeiten als Hilferufe. In einem solchen Hilferuf steckt indirekt die Frage, wo finde ich einen Menschen, der mich aus dieser Not befreien kann? Wenn es Menschen gibt und gegeben hat, die andere in Notsituationen hineingeführt haben, dann wird es auch Menschen geben, die aus der Not befreien können. Die eigentliche Frage ist daher die, was der gehässige oder hassende Mensch eigentlich unbewusst erreichen möchte, welche Hilfe er in seinem Reifungsprozess erstrebt. Hier ist die Grundlage für die Überwindung des Hasses sowie aller helfenden Bemühungen in Bezug auf Hass und Gehässigkeit betroffene Menschen zu finden. Hass und Gehässigkeit zielen zutiefst auf eine andere Relationserfassung, die eine Überwindung des Hasses ermöglicht. Es muss der Glaube an den transzendenten Ursprung des Menschen und ebenfalls an sein transzendentes Ziel gefunden bzw. erneuert werden. Das ist die einzige tragende Begründung der christlichen Feindesliebe, die keine Verschiebung der Wirklichkeit darstellt, sondern die transzendente Möglichkeit des Menschen, das heißt, seinen Ursprung von Gott und sein Ziel zu Gott hin sieht. Gehässigkeiten und erst recht der abwehrende Defensive, aber auch der aggressive Hass entbehren der Feindesliebe, weil der transzendente Bezugspunkt fehlt, ohne welchen letztlich kein Lebenssinn zu erreichen ist. Und ich sage daher nochmal zum Schluss, es erweisen sich bei näherem Zusehen Hass und Gehässigkeiten als Hilferufe. Dankeschön. Soweit meine Ausführungen zu diesem Thema heute. Ich bedanke mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Professor Balkenol, für Ihre Ausführungen. Professor Balkenol, Sie haben im letzten Teil Ihres Referates noch einmal den Kern versucht, der Gehässigkeiten aufzugreifen. Es ist, könnte man im Anschluss an den ersten Teil Ihres Vortrages sagen, ein Nachforderungsversuch, ein Hilferuf, ein Versuch aufzuholen. Sowohl der defensive als auch der aggressive Hass sind Hilferufe, die zu einer wesentlichen christlichen Tugend, Liebeseigenschaft oder Art und Erscheinungsform der Liebe, nämlich der Feindesliebe, nicht mehr fähig ist. Zu dieser Fähigkeit gelangt man nur durch den Glauben an den transzendenten Ursprung und das Ziel, das man hat. Und das ist nun mal letztlich Gott. Die erste Frage, die sich genau an diesen Punkt anschließt. Sie haben gesagt, es sind Hilferufe. Es gibt ja doch Erfahrungen im Leben, die irgendwie größer sind als man selbst. Das heißt, die eigene Liebesfähigkeit verloren zu haben, muss ja nicht unbedingt aus einer eigenen selbstverschuldeten Unfähigkeit herauskommen, sondern kommt ja oftmals aus sehr, sehr schweren, sehr schlimmen Erfahrungen. Wie ist das theologisch zu bewerten und welche Möglichkeiten da herauszukommen oder dies wieder zu ordnen, diese Unordnung, in die man unfreiwillig geriet?
Ja, theologisch zu werden ist doch insofern, als der Mensch ein Mandator Gottes ist. Er hat von Gott das Mandat, für andere Menschen da zu sein, anderen zu helfen in diesem Weg, von dem wir gesprochen hatten, von Gott her und zu Gott hin. Und Hilfe zu leisten, ist nun mal die Lebensleistung des Christen. Das ist die Aufgabe des Christen in dieser Welt. Die Hilferufe der Menschen zunächst einmal zu vernehmen. Darum machen wir uns hier auch die Mühe, dass wir die Erscheinungsformen nicht nur oberflächlich sehen, sondern auch die Ursprünge vernehmen. Wenn wir es mit Hass und Gehässigkeit zu tun haben, was geschieht dann meistenteils? Die werden doch oft durch eben solche Gehässigkeiten und durch Hass erwidert. Oder man lässt sie ins Leere auslaufen. Aber wichtig wäre es hier, Hass und Gehässigkeiten zu verstehen als das, was sie sind, nämlich als Hilferufe. Dass der Mensch nach gültiger Liebe ruft, die er im Lebensprozess entbehrt hat und die ihn in Formen des Hasses und der Gehässigkeiten hat hineinfiltern lassen. Und das ist dann die große Aufgabe der Erziehung, der Seelsorge, der Therapie, auch der Psychotherapie, hier entgegenzuwirken. Das ist die eigentliche Aufgabe von Erziehung, Seelsorge und Psychotherapie.
Und daran eben auch eine dezidiert christliche Aufgabe. Wir haben eine erste... Frau Hamann, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Donis, und für Ihre Moderation schönen Dank und Herrn Professor Brackenohr natürlich auch. Ich habe schon gestern Ihren Vortrag gehört und ich kann das, was Sie vorgetragen haben, voll und ganz bestätigen, dass es so wichtig ist, dass die Kinder in den ersten Lebensjahren von den Eltern die Liebe mitbekommen. Also ich habe den Vater verloren, da war ich 17. Aber da war ich bereits so befestigt in allem und jedem, dass ich dann meinen Weg durchs Leben doch gefunden habe. In seiner Anwesenheit war ich wunschlos glücklich. Er musste mich immer fragen, was ich für Wünsche hatte. Aber das gibt dann Stabilität fürs ganze Leben.
Danke für dieses Statement, Frau Hamann. Vielen herzlichen Dank. Ja. Nochmal die Betonung darauf, wie wichtig es ist, dass die Liebesfähigkeit auch gebildet wird in der Familie. Wir haben noch eine weitere Anruferin in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Balkenoll.
Ja, grüß Gott.
Ich habe Ihre einige Vorträge mitverfolgt. Also ich danke Ihnen ganz herzlich. Sie haben viel Aufschluss gegeben und mir viel geholfen. Mir ist manches klarer geworden durch Ihre Vorträge und Ausführungen. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und habe nur eine Frage. Sie haben praktisch schon vorhin die Antwort gegeben, deswegen will ich nicht lang reden. Ich habe ja Mobbing erfahren und das jahrelang. Also ich war ganz verzweifelt. Ich habe dann nicht mehr gewusst, was ich noch machen soll. Und habe dann einfach gebetet. Also wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann breche ich zusammen. Ich war vor dem Zusammenbruch.
Danke für dieses Zeugnis.
Es war schlimm, Herr Balkenholz. Ich glaube nicht, was man da erleben muss. Und wenn man allein steht, man braucht die ganze Kraft. Es geht an die Substanz.
Ja, aber Sie haben doch den richtigen Weg gefunden.
Ja, durchs Gebet. Ja, das ist im Glauben uns Gebet. Und ich
danke für
Ihnen
dieses,
ganz herzlich.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf, für dieses Ihr Statement. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Balkenohl, dass Sie sich heute Abend wieder die Zeit genommen haben für diesen Vortrag und Ihnen noch einen schönen Abend. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören nach Osnabrück. Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in unserer Sendereihe Credo. Ihnen noch einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.